أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nochmal merhaba bi wafiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Herzlich willkommen zum Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam an euch alle und an mich und alle, die auch nur da sitzen, vielleicht nur weil eine Freundin sie mitgeschleppt hat. An alle nochmal herzlich willkommen und Allah möge uns diesen Tag gesegnet sein lassen. Wir werden planmäßig so verfahren. Surat al-Mulk besteht aus 30 Versen. Wir haben sie in ungefähr gleich große drei Teile zerlegt. Ein Teil wird jetzt vor dem Duhr-Gebet sein. Das Abfragen versuche ich vor das Duhr-Gebet zu quetschen. Wahrscheinlich wird es nicht möglich sein. Aber die Lernphase ist vor dem Duhr-Gebet. Das heißt, wenn wir dann später Pause machen, zwischendurch ist nochmal 5 Minuten Pause. Nach der 5 Minuten Pause wieder Tafsir und dann 15, 20 Minuten Pause zum Lernen. Diese Pause gilt nicht zu den anderthalb Stunden, wo gebetet und gegessen wird. Das heißt, hier ist eine Lernpause, eigentlich absolutes Uni-Bibliotheks-Schweigen, also wirklich das Rascheln der Blätter darf man so gar nicht zu laut hören, wo wirklich intensiv die Worte, die, mit Tafsir werde ich euch nicht abfragen, werdet ihr nicht abgefragt, aber die Übersetzung so gut wie möglich gelernt wird. Das liegt mir wirklich am Herzen, weil das, ich weiß, es bringt Nutzen, deswegen will ich unbedingt, dass gerade auch die Nicht-Araber, obwohl auch die Araber, habe ich gemerkt, müssen das auch lernen, intensiv nutzen. So ist der Plan. Erst Übersetzung, Tafsir, genaueres Eingehen auf einige Passagen, dann werden andere Ayat aus dem Koran genommen, ja, das sage ich euch dann vorher immer, und dann Tajweed. Ich werde vorlesen, Allah möge mir meine großen Fehler inshallah verzeihen, aber inshallah habe ich keine großen Fehler, inshallah habe ich mich von Lehrern bestätigen lassen. Die Kleinen mögen mir vergeben sein, Allah möge euch alle gute Lehrer euch damit versorgen und mich. Ich werde lesen und ich möchte nicht andauernd sagen, lauter Schwestern, noch lauter. Ihr werdet in angemessenem Lautstärke, ihr guckt auf euren Koran, ihr müsst euch nicht schämen, dass andere euch hören. Ich höre alles wie eine Stimme. Ja, keiner blamiert sich, so lesen, wie ihr es für richtig haltet. Und natürlich, ihr sollt ja auch Fehler machen, ich will euch ja berichtigen. Ja? Das wird aber kein Tajweed-Kurs sein, wie ihr jetzt gewohnt seid, irgendwo die Tajweed-Regeln zu lernen, weil wir das hier leider nicht schaffen. Das wäre schön, schaffen wir aber nicht. Wir kommen von der anderen Seite, wir verbessern das Lesen durch Korrektur der Lesart. Nicht durch Regeln, es gibt zwei Zugänge. Entweder man lernt Regeln und korrigiert sich so, oder man verbessert einfach das Zuhören und das Wiedergeben, ja, das ist wie eine Aufnahme, ihr nehmt auf und gebt wieder, und damit die Lesequalität zu verbessern. Und dann werdet ihr irgendwann eine Stufe erreichen, dass ihr selber erkennt, Moment, das muss eigentlich länger gezogen werden. Das muss eigentlich so gelesen werden. Wenn dann noch die Regeln dazu kommen und ihr sollt alle parallel Arabisch und Tajweed-Regeln lernen, dann umso besser. Ja, aber wir haben hier leider keine eigene Schule, wir können das hier leider nicht machen, deswegen haben wir alles komprimiert auf diese Art. Und dann ist diese Pause zum Lernen, abgefragt wird dann in Gruppen. In Gruppen würde ich dann so sagen, die ersten zwei Reihen bilden eine Gruppe, die nächsten zwei Reihen bilden eine andere Gruppe, damit nicht hier ein Tohuwabohu ist und alle durcheinander rennen und nee, ich will zu meiner Freundin, das ist dann mal egal. Es wird in Kreise hingesetzt und jeder liest der Reihe nach. Das erklärt euch dann eure Abfragerin. Okay? Das ist der Plan, wir gehen nach diesem Plan vor, es sollte eine gewisse Disziplin da sein. Wie die Engel beschrieben werden, dass der Prophet dazu sagte, ich ging durch die Himmel und ich sah eine Reihe und Reihe, soweit mein Blick reichte, von nur Engeln, die im Ruku standen. Reihen und Reihen von Engeln, die nur im Sajda waren. Reihen und Reihen von Engeln, die nur im Ruku waren. Mit Disziplin und nicht einer dahin und einer dorthin. Und das ist unser Vorbild, inshallah, die Sahaba ganz zu schweigen, die so ruhig bei den Propheten zusammen saßen, dass Vögel kamen und sich auf ihre Köpfe setzten. Ja, weil die so reglos waren, weil sie jedes Wort so aufgesaugt haben, wie ein Schwamm. Ja, und das ist unser Ideal. Guckt auf keinen, der das nicht schafft. Wir sind alles Menschen, ich bin schwach, ihr seid schwach. Wir sind nicht da, um andere zu polizisieren oder, wie sagt man, Polizei zu spielen bei anderen. Das ist unser Ideal, wir versuchen das zu vervollkommnen. Gut, dann Bismillahirrahmanirrahim, wir kommen zu Surat al-Mulk. Übersetzung, Vers 1 bis 9. Übersetzung, Surat al-Mulk, Vers 1 bis 9. Ihr müsst euch meinem Tempo anpassen. Ich kann nicht zu langsam, es nimmt einfach zu viel Zeit, aber ich werde auch nicht natürlich zu schnell machen, aber ich kann nicht jedes Wort dreimal wiederholen. Ja, das geht einfach nicht, die längeren kann ich ab und zu, aber es wird ein gewisses Tempo sein. Tabaraka, tabaraka, in Klammern, er war, Schrägstrich ist, das kommt in Klammern, jetzt segensreich. Tabaraka, in Klammern, er war, Schrägstrich ist, segensreich. Alladhi, derjenige groß, weil das für Allah ist. Alladhi, derjenige, bi yadihi, bi in yadi, Hand, hi seiner groß ist für Allah. Bi yadihi, in Hand seiner. Al-Mulku, die Herrschaft. Al-Di, Mulku, Herrschaft. Wa, und huwa, er groß ist für Allah, huwa, er, ala, über, kulli, alle, shay'in, Dinge, qadir, allmächtig. Wer will, in Klammern, imstande. Zweite Ayah. Alladhi, derjenige, khalaqa, er hat erschaffen. Das er könnt ihr in Klammern setzen. Khalaqa, er hat erschaffen. Al-mauta, den Tod, wa, und al-hayata, das Leben. Liyabluwakum, li, damit. Yabluwa, er prüfe. Er groß ist für Allah. Kum, euch. Liyabluwakum, damit er prüfe euch. Ayyukum, ayyu, wer, in Klammern von, kum, euch. Ayyukum, wer von euch, das von in Klammern. Ahsanu, beste, Schrägstrich, schönste. Ahsanu, beste, Schrägstrich, schönste. Amala, in Klammern an, Taten, amalen, Taten. Wa und, hua, er, al-aziz, der Allmächtige, al-Ghafur, der Allvergebende. Dritte Ayah, alladhi, derjenige, khalaqa, er hat erschaffen, sab'a, sieben, samawatin, Himmel, samawatin, Himmel, tibaqan, in Schichten, das in Klammern. Ma, nicht, tara, du siehst, fi, in, khalqi, schöpfung, ar-Rahmani, des, al-Erbarmers, ar-Rahmani, des, al-Erbarmers, min, von, in Klammern, an, tafawut, Unstimmigkeit, farji'i, fa, so, irji'i, wende zurück, Ausrufezeichen, farji'i, so, wende zurück, Ausrufezeichen, al-basara, den Blick, hell, das übersetzt ihr nur mit einem Fragezeichen, hell, Fragezeichen, tara, du siehst, hell tara, siehst du, Fragezeichen, min, irgend, welche? Futur, Risse. Futur, Risse. Vier. Thumma, dann. Irji'i, wende zurück. Ausrufezeichen. Irji'i, wende zurück. Ausrufezeichen. Al-Basara, den Blick. Karwataini, zweimal, Schrägstrich, wiederholt. Karwataini, zweimal, Schrägstrich, wiederholt. Yanqalib, er kehrt zurück. Yanqalib, er kehrt zurück. Ilayka, ilay, zu, ka, dir. Al-Basaru, der Blick. Khasi'an, erniedrigt, Schrägstrich, erschöpft. Khasi'an, erniedrigt, Schrägstrich, erschöpft. Hua und, hua, er, diesmal eher klein, ist für den Blick. Hua, er, hasir, ermattet, ermüdet, ermattet. Fünf. Hua und, laqad, bestimmt. Laqad, bestimmt. Zayyanna, zayyanna, wir haben geschmückt. Wir groß ist für Allah. Zayyanna, wir haben geschmückt. As-samai, den Himmel. Ad-dunya, dieser Welt. Bi-masabiha, bi-mit. Masabiha, Lampen. Schrägstrich, leuchten. Wa-und. Ja'alnaha, ja'alna, wir haben gemacht. Wir groß ist für Allah. Ha, sie. Sie, die leuchten. Ja'alnaha, wir haben gemacht, sie. Rujuman, zu, in Klammern zu, Wurf geschossen. Rujuman, in Klammern zu, Wurf geschossen. Lishayatin, li, für, Ashayatin, die Satane. Die Shayatin, könnt ihr auch so stellen. Wa und, a'tadna, Wir haben bereitet, wir groß ist für Allah, a'tadna, wir haben bereitet, lahum, für sie, azaba, Strafe, as-sa'ir, der Feuerflamme. Sechstens, wa und, lilladina, li für, alladina, diejenigen, kafaru, sie verweigerten Glauben. Kafaru, sie verweigerten Glauben. Bi Rabbihim, bi an, Rabbi Herren, him ihren. Bi Rabbihim, an Herren ihren. Adabu, Strafe, Jahannama, der Hölle. Wa und, bi'sa, wie schlimm, Ausrufezeichen. Bi'sa, wie schlimm, Ausrufezeichen. Al-Masir, der Ausgang. Wenn ihr wollt, Schrägstrich, das letztendliche Sein. Muss nicht sein, der Ausgang. Siebtens, Ida, wenn, Ul-Ru, sie werden hineingeworfen. Ul-Ru, sie werden hineingeworfen. Fiha, darin, fi, in, ha, ihr, fiha, darin. Sami'u, sie hören, laha, von ihr, von der Hölle. Shahiqan, ein Geschrei, wer mag, Schrägstrich, stoßweises Aufheulen. Geschrei, Schrägstrich, stoßweises Aufheulen. Wa und, hier, sie, nämlich die Hölle, tafur, sie wallt auf, Schrägstrich, brodelt, wenn etwas kocht. Wallt auf, Schrägstrich, sie brodelt. Wer mag, in Klammern, sie kocht über. Achtens, takadu, beinahe, sie, oder sie beinahe, tamayyazu, sie birst, bersten, sie birst, bersten, auseinanderplatzen, ja? Sie birst, min, aus, al-ghayri, der Wut, Schrägstrich, Grimm, kullama, jedes Mal, wenn, kullama, jedes Mal, wenn, ulqiya, wird hineingeworfen. Fiha, in ihr oder darin. Faujun, eine Schar, in Klammern große. Faujun ist eine große Schar. Faujun, eine Schar, Klammern große. Sa'ala hum, sa'ala, fragt hum sie. Sa'ala fragt hum sie. Khazanatuha, khazanatu, Wächter, ha, ihre. Khazanatu, Wächter, ha, ihre. Von der Hölle. Khazanatu, ha, Wächter, ihre. Alam, nicht, Fragezeichen. Alam, nicht, Fragezeichen. Ya'tikum, ya'ti, kam, kum, zu euch. Das zu in Klammern. Ya'tikum, kam, zu euch. Navir, ein Warner. Neuntens, Qalu, sie sagten oder sie sagen, Bala, wenn ich sage, sie sagten oder sagen, dann schreibt ihr sagten und setzt das T in Klammern. Ja? Qalu, sie sagten oder sagen, Bala, ja, Ausrufezeichen, doch, Ausrufezeichen. Bala, ja, Ausrufezeichen, doch, Ausrufezeichen. Qad, das wird in Klammern übersetzt, schon. Qad, in Klammern übersetzen, schon. Ja'ana, ja'a, kam, na, zu uns, das zu in Klammern. Ja'ana, kam zu uns, das zu in Klammern. Nadirun, ein Warner. Fakadzabna, fa, dann. Kadzabna, kadzab, wir leugneten ab, na, wir. Fakadzabna, fa, dann. Leugneten ab, wir. Wa und, Ulna, wir sagten, ma, nicht, nazzala, sandte herab, oder hat herabgesandt, wie ihr möchtet, Allahu, Allah, min, von, Schrägstrich, irgend, shay, etwas. Min, von, Schrägstrich, irgend, shay in, etwas. In, nicht, in, nicht, entum, ihr, illa, außer, fi, in, dalalin, Irrtum, Schrägstrich, fehlgehen, kabir, großem. Das war jetzt die Übersetzung für den ersten Teil. Inshallah sind alle gut mitgekommen. Wir kommen dann zu Tafsir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suratul Mulk, Mekkiya. Mekkiya bedeutet, diese Sura wurde nach der mehrheitlichen, fast ganzheitlichen Meinung der Gelehrten in der Periode offenbart, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich in Mekka befunden hat. Wir können nicht näher darauf eingehen, sonst gehen wir in Ulum al-Quran. Das müsste für uns reichen. Diese Sura weist alle Charakteristika auf, diese Sura weist alle Charakteristika auf, Eigenschaften auf, die typisch sind für Suren, die am Anfang des Prophetentums offenbart wurden. Nämlich kurze Einladung und Darstellung der Lehre des Islam. Tawhid, Iman bil Akhirah, ein Gottglaube, der Glaube an das Jenseits, Jannah und Jahannam, diese ganzen Dinge, die der Islam ja ausmacht, die Lehre des Islam beinhaltet ja diese Sachen in kurzem. Das wird kurz und mit Warnungen und mit Einladungen dargestellt in den mekkanischen Suren. Weil das der Anfang des Islam war und die Leute erstmal zu Islam, zu der Lehre des Islam eine Verbindung aufsetzen sollten. Dann, auch charakteristisch für die mekkanischen Suren, eine starke Aufweckungsfunktion für die, die sich in Unachtsamkeit, Sünde oder Unglauben befinden. Das heißt, wir werden hier Warnungen lesen, Drohungen, dass so und so wird das aussehen, seid gefasst, Strafe, Hisab, Abfragung. Also alles Dinge, die nicht so viel mit der Barmherzigkeit vielleicht zu tun haben. Warum? Barmherzigkeit wird auch immer erwähnt. Das ist immer ausgeglichen. Warum? Damit die Leute aus ihrer Unachtsamkeit, wenn sie schon Muslime sind, und aus ihrem Unglauben, wenn sie noch keine Muslime sind, aufgeweckt werden. Wie so eine Alarmglocke. Eine Alarmglocke ist ja nicht leise und summt euch in den Schlaf. Das wäre dann ein Schlaflied. Eine Alarmglocke muss prägnant sein, muss drauf losgehen, damit ihr wach werdet. Ja, und so sind das charakteristische Eigenschaften für die mekkanischen Suren. Und Surat al-Mulk ist eine der Suren, die relativ früh am Anfang des Prophetentums, als der Prophet Prophet wurde, und er blieb ja ca. 23 Jahre lang Prophet, relativ am Anfang dieser 23 Jahre offenbart wurde. Weil alle Charakteristika auch darauf hinweisen. 30 Ayat, der Prophet Sallam sagte über diese Sura, wahrlich, inna suratin fil Qur'ani, gewiss eine Sura im Koran, sie hat 30 Ayat, sie legt Fürsprache ein für ihren Gefährten, bis ihm vergeben wird. Die Sura Tabarak, diese Sura, die wir jetzt lernen, die hat 30 Ayat, die ist im Koran, und sie ist so, sie legt Fürsprache ein für ihren Gefährten, bis ihm vergeben wird. Könnt ihr euch einen besseren Freund vorstellen, der so lange bittet, sagt, bitte, 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 verzeih ihm. Jeder Freund wird irgendwann aufgeben, aber diese Sura macht weiter, bis euch vergeben wird, wenn ihr ihr Gefährte seid. Sie kennt, sie umsetzt. Sie macht Shifa'a für ihn, bis ihm vergeben wird, und sie ist Tabarak al-Ladhi biyadihi al-Mulk. Überliefert von Ahmad, Sahih Hadith. Dann in At-Tabarani, auch Sahih, das Suratun fil Quran. Eine Sura im Koran, sie streitet, aber nicht jetzt streiten, sondern für jemanden ein Wort erlegen, so streiten, für ihren Gefährten, bis er in das Paradies eingeführt wird. Und sie ist Tabarakalladhi biyadihi al-Mulk, Subhanallah. Dann heißt es in einem Sahih Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Suratul Tabarak, diese Sura, Suratul Mulk, sie ist die verhindert die Strafe des Grabs. Und ihr wisst alle, wenn der Mensch in das Grab eingelassen wird, dann fühlt er diese Panik im Grab. Jeder Mensch mal mit der eine mehr, der andere weniger, gemäß seiner Taten und gemäß seines Glaubens. Und es gibt eine Strafe im Grab, eine Befragung im Grab. Und wenn man diese Frage nicht richtig beantwortet, dann wird man eine Strafe erleiden müssen. Diese Sura hält das ab. Subhanallah. Ja, das sind einige Vorzüglichkeiten dieser Sura, die sie besonders machen. Und die Frage, die jetzt entsteht, ist, warum oder was ist so besonders an Surat al-Mulk? Ich meine, Allah will ja nicht umsonst, dass wir Gefährten dieser Sura werden. Er hat uns ja motiviert durch diese Vorzüglichkeit, dass, guck mal, die legt für die Spürsprache ein, die behindert, dass du eine Strafe im Grab bekommst. Das heißt, lies sie regelmäßig und setz um, was darin steht. Das heißt also für uns, in dieser Sura scheint es für jeden, der ein achtsames Herz und ein achtsames Auge hat, für jeden von uns eine Botschaft zu geben, die für uns unablässlich ist, essentiell ist. Die müssen wir alle haben, diese Botschaft, und die müssen wir alle umsetzen. Und wir müssen sie, soweit wir können, auch anderen weitergeben. Wir müssen sie, soweit wir können, auch anderen weitergeben. Und das ändert jetzt auch die Art und Weise, wie wir zuhören. Manche von euch hören zu, weil sie das vielleicht interessant finden. Andere, weil sie richtig motiviert sind. Aber der hört am besten zu und schreibt auch dementsprechend gut mit, der das, was er da hört, anderen weitergeben will. Ja, dann schreibt man ganz anders mit. Dann sagt man, nee, wie war das jetzt nochmal? Dann muss ich die gleich fragen, war das ja dies oder war das jetzt nur eine Eier? Man will alles ganz korrekt haben, man schreibt, man will kein Wort verpassen. Warum? Ich will das genauso, wie es jetzt ist, ohne Verfälschungen, ohne meine eigene Einmischung, anderen auch weitergeben. Und diese Pflicht hat jeder von uns, der Teil der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, hat mehr oder weniger eine gewisse Verantwortung, die Religion von Allah weiter zu verbreiten, soweit er vermag. Das heißt nicht, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, über die wir kein Wissen haben und die verbreiten, wo wir nur eine Meinung kennen oder vielleicht etwas angelesen haben oder wir denken, weil wir ein übersetztes Buch gesehen haben, dass wir jetzt über das Thema Bescheid wissen. Davon lassen wir die Finger. Vom schönen Islam eines Menschen ist es, dass er von dem ablässt, was ihn nichts angeht. Sahih Hadith. Das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist damit, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte vor einer Versammlung, die größte Versammlung, die je zusammen in seinen Lebzeiten zusammengekommen ist, bei seiner Abschiedspilgerfahrt, Hajjat al-Wida, 130.000 Leute waren da und Sahaba waren vor ihm und haben seine Khutbah gehört. Und vor diesen 130.000 circa Leuten sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Balliru anni walau aya. Überbringt von mir, was ihr hier hört, gebt es weiter, bringt es weiter, auch an anderen, die nicht hier sind, und auch wenn es eine einzige Aya aus dem Koran ist. Das heißt, wir warten nicht, bis wir Hafiz sind, bis wir Gelehrte sind, bis wir alles wissen, damit wir dann andere zum Dien einladen. Wir fangen damit an, was wir korrekt empfangen, korrekt verstanden, und fangen damit an, das korrekt weiterzugeben. Und wenn das nur eine Eier ist, dann ist das genug. Aber es muss korrekt sein. Ja, die Qualität macht es, nicht die Menge. Die Menge kann groß sein, wenn die Qualität nicht gut ist. Du hast alles zwar mitgeschrieben, aber nur halb verstanden, dann bitte schweig lieber. Bevor du hier halbe Informationen weitergibst, wie Sheikh Uthaymeen auch sagt, das gefährlichste Wissen ist das Halbwissen. Dass man denkt, man wüsste, aber eigentlich hat man nur die Hälfte verstanden. Und das gibt man dann in verfälschter Form weiter. Und was macht man damit? Man verfälscht das Gesicht dieser Religion. Und der Prophet Sassam sagte, wer absichtlich über mich eine Lüge verbreitet, so soll er seine Heimstatt in der Hölle suchen. Mutawatir Hadith, Sahih, mehr Sahih geht gar nicht. Das hat er so eine Menge von Sahabern überliefert, dass es kein Zweifel an der Sicha, an der Authentizität dieses Hadithes gibt. Das heißt, ja, wir sind motiviert, wir wollen weitergeben, aber das heißt für uns erstmal genau verstehen. Alles so weitergeben, wie es gesagt und wie es gemeint wurde, nicht aus dem Kontext reißen und nicht mit den eigenen Meinungen, eigenen Vorbehalten, eigenen Vorurteilen färben und dann weitergeben. Das wäre eine Veruntreuung dieser Amana. Wissen ist auch Amana. Wissen, das euch gegeben wird, Informationen, die euch mitgeteilt werden, sind auch ein anvertrautes Gut von Allah, und das Zeichen eines Heuchlers ist es, dass er das anvertraute Gut veruntreut. Und das, was kann edler sein als das Wissen über diese Religion? Ein anvertrautes Gut. Also Surat al-Mulk hat eine essentielle Botschaft für uns alle, die wir verstehen müssen, damit wir auch andere einladen können. Wie können wir andere für etwas einladen, was wir selber noch nicht verfestigt haben? Ja, wenn du jemanden zu Allah einladen willst, wir wollen ja durch den Koran andere Menschen zu was finden, nicht zu uns selber, zu unserer Überzeugung, zu unserer Clique, zu unserer Gruppe, sondern zu Allah wollen wir sie verbinden. Wie kannst du jemanden mit Allah verbinden, zu dem du selbst noch eine brüchige, halbstarke, malbrechende, malfeste Beziehung hast? Und dafür ist Surat al-Mulk vor allem da, die Bindung der Menschen zu ihrem Schöpfer herzustellen und dann zu festigen. Und wenn du selber diese feste Bindung hast, dann bist du fähig, auch andere dazu einzuladen. Stellt euch vor, jemand, ihr seid, von euch macht das wahrscheinlich keiner mit Hijab, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, aber sagen wir mal, wir wären Bergsteiger. Sagen wir mal. Und jemand steigt den Berg auf und die sind ja immer mit diesen Seilen verbunden. Kennt ihr? Der eine hat das Seil an dem anderen und der wieder an dem dritten. Warum? Damit die sich gegenseitig halten können. Jetzt stellt euch vor, der untere fällt, rutscht ab und fällt, und der obere hat das Seil nicht fest mit sich selber zum anderen verbunden. Der ist selber nicht fest verbunden. Kann er dem, der gerade fällt, hochziehen, wenn er selber nicht fest verbunden ist? Das ist unmöglich. Das heißt also, erstmal lernen wir so, wir wollen uns selbst das zu Gemüte führen, eine feste Bindung zu dieser Sura, zu Allah, zu Koran herstellen. Wenn diese Bindung so fest ist, wenn das korrekt sitzt, wenn wir diese Amana tragen können, dann, inshallah, schreiben wir auch so mit, damit wir andere auch dazu einladen können, denn anders wird sich dieser Dien nicht verbreiten. Wenn wir keine Vorbilder sind für diese Religion, dann wo sollen denn die Religion noch nicht genießen dürfen, sich die Vorbilder herholen? Ja, aus dem Fernsehen, von wo? Aus Büchern wird der Dien nicht verbreitet. Aus Büchern allein wird die Religion im Normalfall, der eine kann geleitet werden, wird aber normalerweise nicht verbreitet. Sonst hätte der Allah in jedem Haus von Sahabi eine Koran-Kopie offenbaren können. Wäre für Allah nichts Schweres gewesen. Aber er hat einen Gesandten geschickt. Und was macht er? Yuallimuhum. Er lehrt sie Koran und Hikma. Ja, das heißt, es muss einen Lehrer geben. Jemand, der dir das zeigt. Wie ist das denn gemeint? Ja, die Lehrerfunktion ist eine sehr wichtige, die wir nicht unterschätzen dürfen. Ja, und wie Imam Shafi auch sagte, schreibt man noch nicht mit Imam Shafi, es kommt gleich, dass derjenige, der eine Angelegenheit weiß, so ist der Alim und Biha, dann ist er ein Alim über diese Angelegenheit. Ja, weil für uns ist ja Alim immer so, wir haben alle Respekt vor den Ulama, aber klar, keiner von uns ist ein Alim. Oder vielleicht ist eine da, die noch nicht erkannt wurde, aber soweit ich weiß, sind wir alles autonome Verbraucher, also normale Schwestern, wir sind keine Ulama, aber Imam Shafi sagt, nein, jemand, der eine Sache weiß, wenn du jetzt diese erste Ayah richtig verstanden hast, dann bist du Alim und Biha, dann weißt du diese Sache, du kannst sie weitergeben. Ja, und so sollen wir das auch sehen, und das erhöht auch inshallah unsere Qualität unseres Lernens. Surah At-Tabarak beschützt, hat einige Vorzüglichkeiten, und die Vorzüglichkeiten sind vor allem die Bindung an Allah und die Warnung und Aufdeckung aus der Unachtsamkeit. Die erste Ayah sagt uns, Bismillahirrahmanirrahim, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Voll Segen und segensreich. Tabarak bedeutet Mehrung, mehr Dasein und Hülle und Fülle Dasein. Nämlich von was? Von allem, was gut ist. Ziyadat von kullu khayr, von allem, was khayr ist. Segensreich bei Allah findest du Gutes, alles, was gut ist, in Hülle und Fülle, ewig und ohne Ende. Ja, und das ist uns etwas so Liebes. Wenn wir zum Beispiel eine Schwester heiratet oder ein neues Auto oder irgendwas, sagen sie immer, Mabruk, Schwester. Was meinen sie damit? Möge es dir gesegnet sein. Möge das Haus, das du gekauft hast oder die Wohnung oder diese Ehe, dir nur Gutes bringen. Mögen die Schäden davon von dir abgeneigt sein. Das meinen sie, wenn wir Mabruk sagen. Allah sagt, ihr sucht Gutes, Allah ist die Hülle und Fülle von jedem Guten. Tabarakalladhi, segensreich und voll und ewig, ohne Ende, ohne Zwischenstopp, ohne Bruch, ist Allah in Hülle und Fülle von allem, was gut ist. Wer ist Allah? Alladhi, derjenige, bi yadihi al-mulku, in seiner Hand, in seiner Macht, ist die gesamte Herrschaft. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entreißt die Herrschaft, von wem du willst. Macht, Autorität und Ehre sind Dinge von der Versorgung von Allah. Keiner von uns erreicht eine Stellung, eine Macht, sei sie noch so groß, du kannst Präsident von Amerika sein, was zurzeit die Weltherrschaft, können wir sagen. Selbst das kommt nur mit der Erlaubnis von Allah. Und er lässt sie in ihrem Irrglauben, dass sie selbst etwas für sich erreicht hätten. Biyadihi, einzig und allein in seiner Hand, in seiner Macht, ist die Verteilung von Herrschaft. Er nimmt zurück und er verteilt, wem und wann er will. Tu'til mulka min tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha in Surat Ali Imran. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entreißt die Herrschaft, von wem du willst. Du gibst Leben und du gibst Tod. Du gibst Risk, dem einen mehr, den anderen weniger. Das sind nicht Angelegenheiten, wo irgendjemand von der Schöpfung ein Wort mitzureden hätte. In seiner Hand, und das ist Einladung zu Tawhid. Das ist die Einladung zu Tawhid, dass in einer Hand, nämlich von die von Allah, wa huwa ala kulli shay'in qadir, und er ist über alle Dinge, allesamt imstande und allmächtig. Allah kann keiner fragen, warum hast du das so und so getan. Er wird nicht gefragt, aber wir werden gefragt werden. Für Allah entsteht nicht die Frage, wie er etwas machen soll. Für Allah entsteht nicht die Frage, dass er irgendeine Angelegenheit nicht bewältigen kann. Für Allah besteht nicht die Frage, warum etwas so und so sein kann und warum so etwas nicht sein kann. Weil er hat alle Gesetze, die wir kennen, physische Gesetze, Schwerkraftgesetz, dass Mutter Kinder gebären und nicht Väter gebären, all das sind Gesetze und Schöpfungen, physikalische Gesetze und andere Gesetze, die von Allah einzig und allein erschaffen wurden. Er unterliegt nicht diesen Gesetzen. Zum Beispiel, wenn jetzt manchmal kommt Shaitan zu einem und sagt, wer hat Allah erschaffen? Die Schöpfung ist ja ein Gesetz von Allah. Ja, er hat das Gesetz der Schöpfung hier erschaffen. Er unterliegt doch nicht selber seinen Gesetzen. Allah steht über diesen Gesetzen, weil er allein der Schöpfer ist. In seiner Hand ist allein die Allmacht und er ist zu allen Dingen imstande. Tabarak ist auch der Superlativ für Baraka. Das heißt, mehr geht nicht. Die meiste Baraka, größte Hülle und Fülle von Gutem ist bei Allah subhanahu wa ta'ala zu finden. Zweite Ayah, Alladhi, wer ist Allah? Khalaqa al-Mauta, er ist derjenige, der erschaffen hat, nämlich was? Den Tod und das Leben. Tod und Leben, für uns ganz normale Gesetzlichkeiten, die einfach da sein müssen, was wäre denn, wenn es die nicht gäbe, sind zwei Schöpfungen von Allah. Er unterliegt nicht diesen Gesetzen, dass man stirbt und alt wird und geboren wird und am Anfang schwach ist und dann kräftiger wird und die Kraft wieder abnimmt und irgendwann man seinem Grab wieder beiwohnt. Das sind Gesetze, die Allah erschaffen hat, und nichts in der Schöpfung von Allah ist umsonst erschaffen. Und das ist die Schönheit von Allahs Gesetzen und von Allahs Schöpfung. Allah erschafft nichts, wie wir manchmal Dinge tun, einfach so zum Spaß, die keinen Sinn haben. Sondern er hat Leben und Tod erschaffen, Tod und Leben erschaffen. Warum? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, damit er prüfe, wer von euch, jeder einzelne von euch, jetzt soll jeder schreiben, wer von, wer, nämlich ich. Er hat Tod und Leben erschaffen, damit er prüft, ob ich, schreibt nicht euch, weil dann ist es immer weit weg von uns selber, ob ich am besten in den Taten bin. Wer von euch am besten oder am schönsten in seinen Taten ist. Das ist der Sinn, warum dieser Kreislauf von Leben und Tod überhaupt funktioniert. Wir sind alle in einem riesigen Prüfungssaal. Kennt ihr diese Prüfungssäle in der Uni? Alle so, alle schreiben, alle sind hochkonzentriert, der Schweiß bricht aus, man hat alles vergessen. Ein riesiger Prüfungssaal ist diese Erdkugel, wo wir wandeln und gehen. Die Prüfungsbögen, was abgefragt ist, ist Koran und Sunna. Das, was abgefragt wird, was du können musst, was du wissen musst, was die Informationen sind, die da abgefragt werden, sind das, was Koran und Sunna uns gelehrt haben. Im Allgemeinen. Das heißt nicht, dass wir alle Alim sein müssen über die ganze gesamte Sunna. Aber es gibt essentielle Fragen, die muss jeder wissen. Was ist deine Religion? Was sind deine Pflichten innerhalb dieser Religion? Wer ist dein Gesandter? Was musst du bei ihm befolgen von diesem Gesandten? Was hast du über Iman und Akhira gesagt? Essentielle Fragen, die jeder von uns mehr oder weniger kennen muss. Und das wird abgefragt. Prüfungsende, vor dem jeder Angst hat, oh Gott, ich habe keine Zeit mehr, ich muss noch scheiden. Prüfungsende ist der Eintritt deines Todes. Das ist die große Glocke, die dann klingt. Und ab dann werden die Prüfungsblätter entzogen. Die Schrift wird getrocknet sein und der Zeitpunkt zum Abgeben ist dann schon vorbei. Wer dann noch sagt, nein, ich wusste, was ich da schreiben soll, darf ich es nochmal zurückhaben, es wird zu spät sein. Ist ja meistens so, man hat einen Blackout in der Prüfung und nachher fällt einem alles wieder ein. Aber die, die vorher richtig bemüht, regelmäßig gelernt haben, die haben keinen Blackout. Das sind meistens die letzte Drücker lernen. Ihr wisst, was ich meine. Das sind meistens die Leute, die auf dem letzten Drücker lernen. Das Alter ist da, schnell anmachen. Aber das, was du ganze Leben gemacht hast, das ist schon in deinem Fleisch und Blut. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der war unterwegs in einem Flugzeug. Allah Alam, gibt viele solche Geschichten. Ich kenne diesen Mann jetzt nicht persönlich, ich habe auch über zwei Ecken gehört. Aber ein Mann ist in einem Flugzeug und es gibt Turbulenzen. Alle denken, letzte Stunde hat geschlagen. Wir sterben. Und dieser Mann war Muslim, aber nicht praktizierend, wisst ihr. Er hat nicht gebetet und diese Sachen, aber mal gebetet, so, halber Muslim. Und er sagte, ich habe versucht, die Shahada auszusprechen. Ich wollte, mein Kopf sagte, sag, also der Befehl vom Gehirn kam. Aber er sagt, ich konnte nicht. Ich konnte nicht, meine Zunge hat mir nicht gehorcht. Kennt ihr, wenn zum Beispiel, wenn man sehr nervös ist, vor vielen Leuten reden soll, man weiß, man hat vorbereitet, aber da fällt dir die Fatiha nicht mehr ein auf einmal, obwohl du die Fatiha kennst. Blackout, warum? Weil diese Nervosität. Das heißt, das Gehirn gehorcht uns auch nicht immer, wie wir wollen. Das Gehirn gibt erstmal das wieder, was hat der Mann weiter gesagt? Meine Zunge hat mir nicht gehorcht. Das kam auf meine Zunge, was ich das ganze Leben viel gesagt habe. Ja, wie man sagt in so einer Parabel, in so einem Beispiel, wenn jemand Stoffverkäufer war, dann sagt er beim Tod 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Ja, er misst immer noch die Stoffballen ab. Warum? Weil das war sein Lebensinhalt. Das heißt nicht, dass wir keine Stoffverkäufer sein dürfen. Aber der Lebensinhalt, der Lebenspriorität, das, worum sich alles dreht, das heißt diese Mitte im Atom, diese Nukleus, dieses Zentrum von unserem Bewegen, worum sich unsere ganzen Bemühungen bewegen, ist immer die Religion von Allah, Al-Islam. Alles andere kann nebenbei, bitteschön, noch daneben existieren. Du gibst jedem dein Recht. Aber das ist das, worum es geht. Wie planen wir zum Beispiel unseren Tag? Wenn wir fünfmal beten, dann planen wir unseren Tag nach den Gebeten. Du gehst nicht einkaufen, wenn du genau weißt, in der Zeit ist Maghrib. Dann verpasst du Maghrib. Ja, so sollte sich jemand benehmen, der fünfmal betet. Genauso unser Leben. Wir machen nicht irgendetwas, wovon wir wissen, das wird meinen Dien beeinflussen. Da werde ich meine Pflicht nicht mehr erledigen können. Da werde ich Haram machen müssen, wenn ich da und dahin gehe. Das ist das Zentrum unseres Lebens und das ist die Prüfung, in der wir uns befinden. Und dafür sind wir auf diese Erde geschickt worden. Ich schicke euch jetzt auf diese Erde, geht hinweg zu Adam und Hawa, sagte Allah SWT, und wenn zu euch von mir eine Rechtsleitung kommt, so wer dieser Rechtsleitung folgt, so wird auf ihn keine Angst und keine Furcht sein. Und wer nicht, so wird er Gefährte des ewigen Feuers sein. So oder so. Bei Prüfungen sagt man auch nicht, durchgefallen oder halb durchgefallen. Was denn jetzt? Entweder du bist durchgefallen oder du bist weitergekommen. Entweder machst du Abi oder du kriegst kein Abi. Kannst du ein schlechtes Abi machen. Meinetwegen. Aber entweder machst du oder nicht. Genauso, es wird einige Leute geben, die zwischen Jannah und Jahannam sein werden, die Ashab al-Araf. Aber selbst bei denen wird am Ende entschieden werden. Die werden für eine Seite gegeben werden. Je nachdem, wie ihre Taten waren. Und Allah rahma sie umhüllt. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, damit ihr sehe, wer von euch der Beste und Schönste an Taten ist. Und ihr wart tot und Allah hat euch lebendig gemacht. Was ist jetzt أَحْسَنُ عَمَلًا? Wenn wir uns selber jetzt befragen, was sind die schönsten Taten, dann wird jeder von uns andere Kriterien haben, was für ihn schönste ist. Der eine sagt, Man muss so sein, wie die Eltern wollen. Man muss den Eltern gehorchen. Man muss das machen. Der andere sagt, nein, nein. Man muss so sein, wie ich das von meinen Freunden gelernt habe. Die haben viel Koran gelernt. Die haben das gemacht. Das ist bestimmt das Beste. Ein anderer, der nichts mit Koran zu tun hat, der sagt vielleicht, nein, nein. Heute ist doch der Trend, dass man so und so lebt. Ja, man arbeitet, man ist fleißig, man macht Karriere. Man muss ein gutes Auto haben, man muss ein großes Haus haben. Ohne das bist du. Was ist denn daran schön an deinem Leben? Jeder wird, wenn ihr 10 Leute fragt, jeder wird euch etwas anderes sagen. Was ist Ahsanu Amal? Was ist das Kriterium des Muslims? Was wird von Allah verlangt von uns? Was wird bei ihm gelten als schönste, beste Taten? Weil damit wollen wir zu Allah kommen. Wenn wir zu Allah kommen und sagen, nee, von mir aus gesehen war das die schönste Tat, sagt Allah, ja, aber von mir aus gesehen war das nicht die schönste Tat. Du kommst jetzt zu mir, ich bin hier der Prüfer. Du kannst ja nicht in Köln studieren und den Prüfungsbogen in Aachen abgeben. Dann sagen die Aachen auch, du studierst doch da, gib da die Prüfungsbögen ab, wir haben den Prüfungsbogen überhaupt nicht erstellt. Unser Syllabus ist ein ganz anderer. Syllabus, sagt man das? Unser Lehrinhalt. Wir fragen was ganz anderes ab. Das ist ja schön, dass du so viel weißt, aber wir fragen hier was anderes ab. Du gehörst hier nicht hin. Genauso Ahsanu Amala erfahren wir aus Koran und aus Ahadith, ist das, was der Prophet s.a.w. uns gelehrt hat, was im Koran und Sunna uns gegeben wurde. Punkt um. Nicht mehr und nicht weniger. Der Prophet s.a.w. wird beschrieben im Koran, Inna lakum fi rasulillahi, gewiss für euch, ist in dem Gesandten Allahs ein schönes Beispiel. Uswatun Hasana. Dasselbe Wort. Hasana, Ahsanu Amala. Hasana, dasselbe Wort. Ein schönes, bestes Beispiel ist wo? Im Gesandten Allah s.a.w. Wenn unser Leben, unser Beten, unser Aufstehen, unser Sitzen, unsere Sorgen, unsere Missionen, unsere Hobbys, unser, was wir vorgenommen haben, alles nicht so ist, wie es vom Gesandten s.a.w. war, dann inwiefern ist er für uns dann ein Vorbild? Ja, Vorbilder werden ja nachgeahmt. Zum Beispiel jetzt, seht euch mal die jungen Mädchen an, meistens, ich verwerfe das, ich gebe nur Beispiele, ohne dass ich die verwerfe, das sind neutrale Beispiele immer nur. Zum Beispiel bei jungen Mädchen, bei älteren manchmal auch, wenn sie gewisse Vorbilder haben, dann kleiden sie sich meistens auch so. Und das ist eine kleine Sünde. Wenn jemand das nicht macht, ist nicht verächtlich, das ist kein Problem. Ich sag nur, wie weit das geht, wie gern man jemanden nachahmen möchte, wo wahre Liebe ist, ist wahre Nachahme. Jemand versucht sogar so zu reden, wie das Vorbild, was einer hat. Meistens sind das heute auch wieder leider irgendwelche Fernsehfiguren, die es nicht im geringsten verdient haben, dass man sie auch nur anschaut. Aber leider werden sie so hochgepusht, dass Leute sie als Vorbild nehmen. Stars und Sternchen und was weiß ich, ihre Modetrends und was auch immer. Und das wird nachgeahmt. Warum? Man hofft, wenn man sich so benimmt und sich so gibt wie sie, dass man dieselbe Ehre erlangt, wie sie haben. Ja, das hofft man ja. Eigentlich ist das ja das Innerste. Ja, man weiß, man ist nicht so wie diese hohen Leute. Aber wenn ich die nachahme, vielleicht kann ich ja auch so viel Respekt gewinnen, wie diese hohen Menschen schon erreicht haben. Und das sagt der Prophet s.a.w. wird ihm befohlen im Koran, das spricht zu der Ali Imran, wenn ihr Allah liebt, und unsere Liebe sollte ja erstmal für Allah sein und dann kommen alle anderen Lieben. Wenn ihr Allah liebt, dann was sollen wir tun? Fattabi'uni, dann folgt mir. Wem? Den gesamten Allah s.a.w. Er ist das beste Beispiel. Dann folgt mir und Allah wird euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Subhanallah. Ja, was für ein Handel. Du folgst dem Gesandten s.a.w. und kriegst so viel dafür. Die Liebe von Allah, die Liebe des Gesandten, Vergebung der Sünden, Jannah, Zufriedenheit von Allah. Alles auf eine, Leben auf einen Streich, sagt man dann. Hier hast du alles auf einen Streich, wenn du was gemacht hast? Wahre Ittiba des Propheten s.a.w. Ja, und inwiefern das manchmal Pflicht ist, manchmal freiwillig ist, das ist ein anderes Thema. Das heißt nicht, dass alles, was mit der Sunna zu tun hat, immer Pflicht für uns ist. Das heißt aber, dass es für uns das erste Vorbild ist. Alles andere kommt danach. Alles, was der Gesandte Allah s.a.w. uns hinterlassen hat, sei es Pflicht, sei es auch freiwillig, ist für uns immer liebenswerter als alle anderen Vorbilder. Auch wenn wir es dann nicht tun, weil wir sagen, es ist freiwillig. Das ist was anderes. Aber es ist unsere oberste Priorität, weil das ist das, was Allah Ahsanu Amala beschreibt. Dann sagt der Prophet in einem Sahih Hadith, dass wer eine Tat tut, die nicht nach unserer Angelegenheit ist, nämlich nicht nach Koran und Sunna, so ist diese Tat abgelehnt. Zum Beispiel, wer sagt, ich bete für mich, jeden Tag, ich setze mich an meinen Tisch, und mache dann die Hände so und ich konzentriere mich richtig und ich bin nie Allah näher als in diesen 5 Minuten. Das Gebet ist viel besser als von den 1000 Leuten, die im Gebet so stehen und hin und her gucken. Und ich habe die wahre Essenz des Gebetes, habe ich für mich erfahren. Abgelehnt. Ja, persönlich mag er einen Nutzen davon haben, aber es ist nicht gemäß der Angelegenheit von Koran und Sunna. Ja, also die Taten sind dann schön, wenn sie einem gewissen Kriterium entsprechen. Und das ist erstmal Koran und Sunna, so wie der Prophet s.a.w. es uns gelehrt hat. Und Allah bewahre uns nicht, dass wir wie die werden, wie es in Surat al-Kahf in Vers 104 heißt, dass الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, so ungefähr, diejenigen, deren Bemühungen, die haben ja getan und waren bemüht und haben geschwitzt und gearbeitet, aber ihre Bemühungen sind in dieser Dunya verloren gegangen. War alles nur für diese Dunya. War nicht nach Quran und Sunna. Und sie dachten dabei, warum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Und sie dachten aber, sie haben ganz besonders schöne Dinge getan. Allah bewahre uns, der Mensch ist in großem Maße fähig, sich selbst immer zu betrügen. Man denkt immer, nee, wieso, ich trage doch super Hijab und ich bete fünfmal, das, was ich mache, wird bestimmt super sein. Und man merkt gar nicht, wie weit man vielleicht im Charakter oder wie weit man vielleicht im Alltagsverbringung weit weg von der Sunna ist. Ja, also jeder von uns soll jetzt auch nicht auf die anderen gucken, die vielleicht nicht beten oder nicht das. Jeder guckt auf das, was er selber noch nicht erreicht hat. Ja, wir wollen jetzt das Kia machen. Das Kia macht man nicht, wenn man immer auf die anderen guckt. Ja, stimmt, die hat das auch noch nicht gemacht und die sowieso nicht. Alhamdulillah, ich bete ja schon. Ich gehöre nicht zu denen, die hier gemeint sind. Doch, liyabluwakum, damit er euch alle, allesamt prüfe, wer von euch die schönsten Taten hat. Wir alle sind im Prüfungszimmer. Keiner hat es schon geschafft. Keiner hat gesagt, ja, Alhamdulillah, ich habe mein Ergebnis schon gesehen. Das ist eine Anmaßung. Es ist eine Anmaßung, dass jemand sagt, ich weiß schon, mir wird es gut ergehen. Allah kritisiert, verurteilt das im Koran, Surat al-Kahf, wo dieser Gartenbesitzer sagt, und auch wenn ich zu Allah zurückkehre, ich werde bestimmt Schönes vorfinden. Allah sagt, es ist eine Anmaßung, hast du einen Vertrag mit Allah? Die Juden werden im Koran verurteilt deswegen. Das, habt ihr etwa einen Vertrag, dass Allah euch nur ein paar Tage strafen wird? Woher kommt denn diese Selbstbewusstsein? Das ist kein Selbstbewusstsein mehr, das ist schon Selbsterhöhung. Und wer ein Körnchen zum Kibbutz im Herzen hat, wird nicht das Paradies betreten. Das heißt, unsere Sorge um diese Prüfung, in der wir uns befinden, gilt bis zum letzten Atemzug. Egal wie viel wir wissen, egal was für Gelehrte wir noch inshallah alle werden, egal wie viel Nafila wir noch beten, diese Sorge hört er mit dem Blick auf den Todesengel. Mit dem Blick auf den Todesengel, wenn er mit einem schönen Gesicht kommt, dann habt ihr es geschafft. Dann habt ihr es, Alhamdulillah, ich hab's geschafft. Davor nicht. Davor ist jede Beruhigung der Seele, dass nein, ich hab das hier schon, ich hab hier schon eine Selbst, Selbstwertliste habe ich schon abgehakt, Alhamdulillah, mir kann ja nicht mehr viel passieren, das ist von Shaitan. Könnt ihr sicher sein, dass diese Gedanken kommen von Shaitan. Jeder Gedanke, der euch in Taten verlangsamt, der sagt, nein, du hast schon genug getan, langsam, du musst nicht so viel machen, dieser Gedanke kommt von Shaitan. Weil Allah SWT sagt im Koran, وَسَارِعُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ Wetteifer, lauft schnell zu den guten Dingen. Nicht Zeit verlieren. Wie viel Zeit wir verschwenden. Wir haben jetzt eine bestimmte Periode von Prüfung. Dahinter war tot, wir waren in den Dolchen unserer Mutter, war wie tot, und danach wird Bauch der Erde sein, im Grab. Ja, von einem Bauch in den anderen. Zwischen diesen zwei Nicht-Existenzperioden ist eine kurze Phase, und die Allah weiß, wie lange die von einem von uns noch sein wird. Diese Standard von 60 Jahren, wer weiß schon, ob das für uns kann sein, dass Millionen Leute diesen Standard haben. Wenn du aber nicht diesen Standard hast, dann war deine Zeit 25 Jahre, 30 Jahre. Ja, an Morgen, wo man aufsteht, weiß man nicht, dass man abends sterben wird. Ja, man fragt so viele Leute, eine Schwester habe ich gehört, das war Allah möge sich ihrer Seele erbarmen, dass sie es morgens aufgestanden hat, nach Ussel gemacht, hatte Pläne für den Tag und dann in der Badewanne ausgerutscht und gebrochen irgendwas, ich weiß nicht genau, und der Tod kam zu ihr. Ja, ich will keine Angst machen, es geht nicht darum. Das soll uns motivieren, das haben wir, ich habe noch Zeit. Nicht als Last empfinden, dass man jetzt hier sitzt, manche haben vielleicht Rückenschmerzen oder ich habe auch Durst und vielleicht ist es schwer, ihr habt schon manche Sachen gehört. Das ist keine Last. Das ist das, worum es geht, wenn wir auf dieser Dunya überhaupt umhergehen. Alles andere ist nebensächlich. Alles andere ist Khair inshallah, wenn ihr schafft, Khair inshallah, wenn ihr auch nicht schafft. Außer die Pflichten. Aber das ist es, worum es geht. Das ist die Prüfung. Was sagt ihr zu einem Schüler, der während der Abi-Prüfung, für die Kleinprüfung sind für uns nicht sehr interessant, Abi-Prüfung, Uni-Prüfung, Examen, Doktorarbeit, was auch immer, immer umherguckt und sagt, nee, ja, ich habe ja noch Zeit, drei Fragen noch nicht aus, ich weiß ja, was ich schreiben will. Und guck, der Gong kommt und sagt, doch, ich wusste, im Kopf war es aber, was ich sagen wollte. Er sagt, ja, aber du hättest es aufschreiben sollen. Wo war es denn in den Taten? Deine Taten waren nicht so von was in deinem Kopf war. Solange unser Charakter nicht zeigt und unser Alltag nicht zeigt, was wir alles in den Köpfen tragen an Informationen von Koran und Sunna, hat es keinen Wert. Solange wir das nicht umsetzen und leben, was war der Prophet Sassan? Wer war Koran auf zwei Beinen. Und er war Hafiz auch noch. Aber nicht nur Hafiz. Er war Hafiz und Koran auf zwei Beinen. Sein Schlafen, sein Essen, sein Umgang mit der Familie, sein Umgang mit anderen Menschen war so, wie es im Koran gelehrt wird. Und nicht nur einen Aspekt aus dem Koran nehmen. Das dürfen wir auch nicht machen. Dass wir einen Aspekt aus dem Koran nehmen, sagen, ich habe mir das ausgesucht, weil das wird mir leicht. Ich bin die strenge Muslima. Oder nee, ich suche mir die milde aus, ich bin die milde Muslima. Jeder macht sich ein Selbstbild. Bitteschön, alle Aspekte, soweit es geht, alle versuchen zu umfassen. Natürlich wird jeder Prioritäten setzen. Wir sind Menschen. Abu Bakr radiallahu anhu war nicht wie Umar. Und Umar radiallahu anhu war nicht wie Bilal vielleicht. Aber alle waren im Raum, in der vorgegebenen Kriteriumsfeld von dem, was Quran und Sunna von uns verlangen. Ja, und dieses Feld ist weit. Wir müssen nicht alle gleich aussehen und gleich reden und gleiche Abläufe im Alltag haben. Aber ein paar Dinge müssen bei allen gleich sein. Alle beten Duhr-Gebet. Alle beten Fajr-Gebet. Alle tragen ihr Äußeres so, wie es der islamische Gesetzgebung noch erlaubt. Die Besseren werden noch mehr tun vielleicht. Die weniger Besseren werden vielleicht weniger tun. Aber es wird sich alles um diese Kriterien bewegen. Weil Ahsanu Amal ist das, was der Prophet sallam uns gelehrt hat. Er ist Uswatun Hasana. Ja, und alles, was gegen Koran und Sunna wird, abgelehnt. Umar radiallahu anhu fragte, was sind diese ahsanu amala? Umar radiallahu anhu in Ibn Kathir wurde gefragt, was sind diese ahsanu amal? Und er sagte, das ist eine Meinung von Umar, derjenige, der sich vor Haram schützt. Derjenige, der sich vor Haram schützt. Vor verbotenen Dingen schützt. Ja, und jeder soll sich fragen, wer sind unsere Vorbilder? Wen ahmen wir nach? Was sind unsere, wenn wir heute aussuchen dürften, ich wäre gern so und so. Welche Person wird, und ehrlich sein, keiner liest diese Antwort, die ihr dahin schreibt. Das ist nur eine Frage, die wir mit uns selber müssen, jeder von uns mit sich abmachen. Wer wäre ich gern? Und warum wäre ich gern so wie diese Person? Weil sie Allah meiner Meinung nach nahesteht oder weil sie andere Dinge hat, die mit dieser Dunya zu tun haben. Die Schönheit, Macht, schönes Haus, Geld, super Auto, super Ehe, tolle Kinder, irgendetwas, was nur mit dieser Dunya zu tun hat. Wobei Kinder und Ehe natürlich auch auf Achera sich auswirken können, das ist ein anderes Thema. Ja, und da muss jeder ehrlich mit sich sein, weil noch haben wir Zeit, uns das richtige Vorbild auszusuchen. Und natürlich die Liebe zu denen, die Allah lieben, ist eine natürliche Liebe. Das heißt nicht, dass unsere Liebe nur auf den Propheten sich konzentriert. Wir lieben alle, die Allah lieben. Je mehr Allah geliebt wird von jemandem, desto mehr lieben wir ihn auch. Je weniger er Allah liebt, lieben wir umso weniger. Wenn jemand nur La ilaha illallah sagt, dann lieben wir ihn dafür schon. Aber nicht so viel wie jemand, der La ilaha illallah sagt und alle Pflichten tut. Ja, das ist dann etwas Relatives, das ist ganz natürliche Entwicklung. Was war nochmal Ihsan? Ihsan, in einem Hadith heißt es, der Prophet sagt, Ahsanu amala, deswegen komme ich auf Ihsan, dieselbe Wort, Wurzel und dasselbe Wort, dass du Allah so dienst, jetzt mal, lass uns mal ein bisschen über die Stufe der Pflichterfüllung emporgehen, fünfmal beten war jetzt das Minimum, das muss auf jeden Fall in Ahsanu amala drin sein und die Pflichten, aber Ihsan darüber hinaus ist, dass du Allah so dienst, als ob du ihn sehen würdest. Jetzt fragen wir uns mal, wie würden wir jetzt hier sitzen? Jeder würde bestimmt so auf einmal und gerade und ein bisschen sich zusammenreißen und das zusammen ein bisschen sauber machen, wenn Allah von uns gesehen würden werde. Wenn wir sehen würden, wie Allah uns gerade anschaut. Wie würden wir dann hier sitzen? Wie würden unsere Gebete dann sein? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wenn ihr ihn nicht seht, weil wir sehen ihn nicht, dann seht er euch doch. Wenn wir ihn nicht sehen, wie er uns beobachtet, dann wisset, er sieht euch doch. Und unsere Taten, wenn wir das im Bewusstsein tun, dass Allah beobachtet jede von unseren Taten, jede Tat wird gemessen und gewertet. Kennt ihr diese neuen Maschinen, die Hirnströmungen messen? Man weiß ja, die können mit der Hirnströmungsmesser, Messgeräten feststellen, welche Gehirnpartei gerade aktiv ist. Und da kann man feststellen, ob der lügt oder nicht. Dieser Lügendetektor und sowas. Ja, man fragt ja, wie können sie das machen? Warum? Weil eine bestimmte Region im Kopf, im Gehirn, ist aktiv, wenn man lügt. Das kann gemessen werden.
Die linke Seite,
subhanallah. Ja, oder man sagt doch vorher, dieser moralische Sitz ist vorne, Allahu a'lam, das ist egal. Und das kann man messen und man weiß, der Mensch lügt. Obwohl die Worte sind vielleicht wunderschön, äußerlich gesehen ist alles wunderbar. Du kannst einen langen Lecture halten über, was weiß ich, über Wissen und Informationen, aber Allah misst in deinem Kopf, er weiß das Innerste der Herzen, das war gelogen. Das war gar nicht für Allah. Du wolltest damit die Leute dich loben. Allah wird das messen, euch die Dokumente davon zeigen, alles ist aufgeschrieben und dokumentiert und wir noch mehr müssen wir diesen Dokumenten entgegenstehen. Es wird alles gemessen, deswegen ja, Yabuluakum, er prüft euch. Der Prüfer wird alles dokumentiert. Der Prüfer kommt nicht ohne eure Prüfungsblätter und sagt, ja übrigens, du hast eine 6. Sagt, hier, guck mal, da hast du falsch gemacht und hier auch, da deine Formulierung war nicht gut genug, da guck mal, das Wissen habe ich doch gar nicht gefragt und dann sagt er, guck mal, du siehst selber, das ist eine 6. Ja, das wird euch vorgelegt werden. Hier sind eure Sigil, eure Rollen, Schriftrollen und die werden sogar gewogen. Das ist okay. Du bist ganze Gerechtigkeit hier, ich liebe sie sogar. Guck, du hast nicht gute Taten gemacht. Die paar gute Taten, die du hattest, waren nur für Ria, für andere Leute, für damit sie dich loben. Das war noch nicht mal für mich. Wie kann eine gute Tat schwer sein in der Waage, wenn sie gar nicht für Allah war? Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal, subhanallah, wa huwal azizul ghafur, und Allah, der uns prüft, was sind die Eigenschaften dieses Prüfers? Er ist allmächtig, und jemand, der allmächtig ist, kann strafen, er kann uns fassen für unsere Sünden, er kann uns sofort bestrafen, wenn wir nur einmal eine Lüge geben, er kann, wenn wir am Abend zuvor uns beklagt haben über zu wenig Risk, nächsten Morgen den Kühlschrank leer sein lassen. Er kann alles machen. Er kann direkt Strafe geben, aber er ist auch Al-Rafur, er ist der Allvergebende. Die Macht zu haben, zu strafen und trotzdem zu vergeben. Machen wir das im Alltag? Wenn wir die Macht haben, deine Schwester richtig mal zu zeigen jetzt. Sie hat mir mal was getan, ich zeig dir jetzt, wo es lang geht. Ich gebe dir jetzt genauso zurück, wie sie mir getan hat. Wir haben die Macht dazu, sie vor allem loszustellen und sich dann zurückzuhalten. Das macht man nur, wenn man Taqwa hat oder guten Charakter. Ja, und Allah, wie ist er? Wir möchten Allah gefallen, wir möchten so werden, wie er selber auch uns vorgibt zu sein. Er ist allmächtig, aber er vergibt auch. Du musst nur Tauber machen. Du musst nur um Vergebung bitten, du musst bereuen, du musst zeigen, dass du es nicht so machen wolltest. Selbst wenn du den Fehler nochmal machst, weil du schwach warst, Allah vergibt wieder, wenn du nur Tauber machst. allmächtig und trotzdem allvergeben. So ist unser Herr, den wir anbeten dürfen. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ Er ist allmächtig und allvergeben. Wer ist Allah? In den ersten mekanischen Suren wird immer eine Vorstellung von Allah gegeben. Allah wird vorgestellt, uns, damit wir wissen, an wem wir uns verbinden. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Er ist derjenige, der sieben Himmel erschaffen hat, nämlich wie Tibaqan in Schichten. In Ibn Kathir heißt es, mehrheitliche Meinung, dass diese Schichten sind übereinander, gleiche Schichten übereinander, mit Raum dazwischen. Mit Raum dazwischen. Manche Ulama sagen, das sind diese Sphären gemeint, also eine Luftschicht, dann kommt die andere Zusammensetzung. Andere sagen, nein, das sind die himmlischen Himmel gemeint, die uns nicht zugänglich sind. Uns ist nur der Himmel dieser Welt zugänglich. Wallahu alam. Aber laut Hadith ist es klar, dass es sieben Himmel gibt, wo die Propheten auch anzutreffen sind und die Malaika Ibadah machen. Wallahu alam, das ist Ilm und Ghaib. Allah berichtet uns davon, weil er die Perfektion seiner Schöpfung uns darstellen will. Das guck mal, den ihr da anbetet, der euch einlädt, euch ihm zu dienen, der ist so perfekt und so groß und die Demonstration seiner Größe und Perfektion, schaut euch den Himmel an. Jetzt seht ihr den nicht, aber wenn ihr rausgeht, schaut euch mal den Himmel an. Und Allah lädt immer wieder dazu ein, er sagt, die Bachen in Schichten, مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ Du siehst in der Schöpfung des Al-Abamas, eine weitere Eigenschaft von Allah, der Allbarmherzige, in seiner Schöpfung siehst du keine einzige Unstimmigkeit. Etwas, was nicht harmonieren würde. Die Wolken passen genau in den Himmel. Sieht nicht komisch aus, wie so Risse oder Bauklötze, oder obwohl die so schwer sind, bleiben die oben. Stellt euch mal vor, die ganzen Tonnen von Wasser würden auf unsere Köpfe fallen. Hier, die bleiben oben, der Himmel ist weit und ohne eine einzige Unstimmigkeit, dass etwas oben ist oder etwas zu weit unten ist. Es ist perfekt. Es ist perfekt von Allah erschaffen. Alles, was Allah schafft, was er befiehlt, ist perfekt und harmoniert miteinander. Wenn wir so leben würden, wie Allah es befiehlt, würde auch wir in unserem Leben und mit allem, was um uns herum ist, würden auch wir harmonieren. Dann hätten wir keine Umweltprobleme. Dann hätten wir keine CO2-Vermehrung und diese Angst, die jetzt alle haben. Dann hätten wir keine Kriege in dieser Art, wie sie jetzt extrem auffallen. Andere Kriege vielleicht, um den Islam zu verbreiten oder zu verteidigen. Aber diese Kriege, wo gemetzelt wird, ohne dass derjenige weiß, warum werde ich jetzt eigentlich getötet, dann gibt es so etwas nicht. Dann gibt es nicht Dinge, die gegen die Natur des Menschen sind. Dann gibt es vielleicht Allah allem auch nicht solche Väter, bei denen die eigenen Töchter nicht sicher sind. Ihr wisst, was ich meine, die Zeitungsberichte, die in letzter Zeit auftauchen. Dass man denkt, wie weit kann ein Mensch von der natürlichen Fitra, von der Veranlagung abfallen, dass er seine eigene Tochter nicht dabei ihm sicher sein kann. Subhanallah. Ja, und wie kommt das? Durch das Verlassen der Befehle, der vorgegebenen Lebensweise von Allah. Würde der Himmel auch den Befehlen Allahs trotzen, dann würden wir in ihm Unharmonischkeiten sehen. Aber er gehorcht Allah. Allah SWT hat die Himmel und die Sterne und alles zu sich gerufen und sie kamen froh und willig gehorchen. Atayna ta'in, wir kommen willig gehorchen. Sie gehorchen Allah, deswegen sind sie perfekt. Ihr gehorcht nicht Allah, deswegen ist Chaos in eurem Leben. Das soll uns damit erklärt werden. Und die Größe von Allah wird uns auch demonstriert. Seht ihr darin irgendwelche Umständigkeiten? Farji al-Basar, also wende den Blick nochmal zurück. Allah Ta'ala fordert die Menschen heraus, geh, guck nochmal, forsche im Himmel, Hentara min Futur, siehst du irgendwelche Risse? Nein. Ja, egal wie weit die Forschung in der Galaxie, Milchstraße, wird umso perfekter und besser durchdacht. Ja, also das verstehe ich, wie diese Wissenschaftler gerade Kater sein können. Dass sie sehen jeden Tag diese Gestirne und wie perfekt jeder Stern sein, der Abendstern ist immer da, der Merkur ist immer da, die Erde ist immer da. Würde die Erde ein paar Zentimeter weg von der Sonne, würden wir alle erfrieren. Wir könnten nicht lebendig bleiben. Würde die Erde ein paar Zentimeter zur Sonne, würden wir alle vor Hitze sterben, wir wären verbrannt. Es ist genau da, wo es sein soll. Perfekt. Ja, und das zu sehen und dann zu sagen, nee, das ist zufällig, hat die da ihren Ort gefunden. Deswegen grünt und blümt hier so. Wenn wir ein Auto draußen auf dem Parkplatz sind, da kommen wir nie drauf, da ist bestimmt das Eisen geflogen durch die Luft und hat sich dann zusammengebaut und ein Motor hat sich dann auch drauf gesetzt, der kam von woanders zusammengeflogen und subhanallah, das Ding kann fahren. Das hat der Zufall gemacht. Wie wir sagen, subhanallah, das Kindschwester, die ist nicht mehr ganz beisammen. Wie kann die sowas sagen, dass das zufällig entstanden sein soll und die Erde, die um einiges mehr perfekter und besser sogar ohne Riss ist, nicht ein Riss im ganzen Himmel, dass man sagen würde, oh, da hat ein Lapsus, ein Fehler ist passiert. Da ist dem Hersteller ein Fehler passiert. Hier, wie die zum Beispiel, die Renault-Autos wurden ja eine Zeit lang so geächtet, weil die so kompliziert im Fahren waren. Obwohl es ein Autohersteller, der muss ja eigentlich wissen, wie man Autos herstellt. Renault, Riesenmarke und eigentlich, wenn er nicht weiß, dann wer sonst? Das ist doch der Profi. Aber jeder Profi bleibt ein Mensch. Ja, du willst Risse sehen, du willst irgendwas sehen, das ist nicht gut genug. Das ist verbesserungsbedürftig. Deswegen machen die auch mal Werbung. Wir haben es noch besser für sie gemacht. Ja, weil es noch verbesserungsbedürftig war. Aber der Himmel und die Schöpfung von Allah ist so perfekt, dass jede Veränderung nur bergab geht. Jede Veränderung würde ein Runtergehen vom Perfekten sein. Und genauso ist auch die Gesetze, die Allah uns gegeben hat, zu dem, was er uns einlegt, ist so perfekt, dass jedes Abweichen davon ein Runtergehen vom Perfekten wäre. Ein Runter, ein Abdriften, ein Abwärtsgehen von dem, was das absolute Ideal ist. Dazu lädt Allah uns ein, فَرْجِ الْبَصَرَ ثُمَّ رْجِ الْبَصَرَ, also wende den Blick nochmals zurück, كَرَّتَيْنِ, mehrmals und wiederholt, guck immer wieder und du wirst finden, dein Blick kehrt zu dir zurück, erniedrigt, ermüdet und erschöpft. Ja, und das seht ihr auch, wenn ihr lange in den Himmel guckt, dann die Augen sind irgendwann müde, man kann dann nicht mehr lange in die Sonne schauen. Der Mensch hat nicht die Kraft für seine Augen, dass er lange die Sonne anschauen kann. Ja, und Allah fordert die Menschen aus, forscht und macht, ihr werdet nur Perfektion in Allahs Schöpfung sehen, der die Himmel und die Erde, die Baqan, erschaffen hat. Keine Unstimmigkeiten, keine Risse, alles erfüllt seinen Zweck. Subhanallah, alles in Allahs Schöpfung erfüllt seinen Zweck. ثُمَّ رَجِعِ الْبَصَرَ, du guck nochmal, forsche, und einerseits sehen wir dann also den Menschen, eine Fülle von Unstimmigkeiten und Unharmonischkeiten, und andererseits sehen wir die Schöpfung von Allah, und wozu werden wir aufgerufen? Seid auch ihr ein Teil dieser Schöpfung von Allah und harmoniert mit dem, wie Allah es geschaffen hat. Und nicht immer dagegen laufen. Ja, manchmal ist es so, dadurch, dass wir uns immer so unsere Grenzen übertreten wollen, anders sein wollen als alles, was uns von uns gefordert wird, dazu führt das zu so viel Chaos auch in der Familie und auch in unserer Umgebung. Ja, harmoniert mit dem, was Allah gesandt hat, und ihr werdet sehen, alles passt wie ein Puzzle zusammen. Dann wird alles wie ein Puzzle zusammenpassen, wenn unser Benehmen nur so ist, wie Allah es gefordert hat. Jetzt stellt euch nur vor, wenn die Sonne nur allein so unberechen wäre in ihrem Gehorsam zu Allah, wie wir es manchmal sind. Ich sage, heute bitte ich ein bisschen später, heute habe ich schon so viel gemacht, Isha, komm, verpassen, oder Khedin Shala, die Schwester trägt ja auch so Hijab, kann ich auch so Hijab machen, wo man die Hälfte vielleicht sieht. Egal, und so. Wir stören manchmal mit diesem Gehorsam. Stellt euch vor, die Sonne würde nur einen Tag, die ganze Menschheit wäre vernichtet. Nur einen Tag würde ich sagen, heute gehe ich nicht auf. Tut mir leid. Ja, oder nee, heute soll mal der Mond den Job übernehmen. Ja, das ist ja Chaos, das würde alles, die Meere würden überschwappen, und das würde ja noch mal passieren. Yom HaKiyamah wird ja genau das passieren, dass die Berge anfangen zu wandern, die Sonne, die Sterne fallen vom Himmel, die Meere sind voll von Feuer und überquellen. Ja, absolutes Chaos. Warum? Weil die Gesetze von Allah aufgehoben werden. Neues Gesetz. Akhira. Subhanallah. Und wir heben jeden Tag die Gesetze von Allah auf und denken, alles muss super laufen und wundern uns, warum wir Depressionen haben und Streit mit Familie und die Ehe ist ein Chaos und unsere Kinder sind total verzogen. Warum? Weil wir Allahs Gesetze nicht befolgen. Wir kennen sie ja noch nicht mal. Wie willst du denn etwas befolgen, was du nicht intensiv gelernt hast? Du hast es nur mal angerissen und sagst, das reicht für mich. Ich weiß schon Bescheid. Habe ich schon gehört. Dazu kommen wir gleich noch, dass die Leute, die sagen, ich habe das schon gehört. Und gewiss, wir haben den Himmel dieser Welt geschmückt. Allahs Barmherzigkeit, dass er die Welt auch noch für uns schön gemacht hat. Nicht nur, dass alles funktionstüchtig ist, nützlich für uns. Es ist auch noch schön. Stellt euch die Welt vor, wenn sie schwarz-weiß wäre. Eine Kleinigkeit. Wir würden genauso leben wie jetzt, aber es wäre um 90% weniger schön. Er hat sie bunt gemacht. Gras ist grün. Gras ist in der Psychologie beruhigt die Nerven. Die Natur ist grün, subhanallah. Ja, und andere Sachen, das Meer ist blau, auch perfekt so geschafft. Alles ist genauso, wie es für uns sein soll. Es hat einen Nutzen und es ist auch noch schön. Was wird von uns verlangt? Wir sollen die Gesetze von Allah, die einen Nutzen haben, erfüllen und wir sollen sie auf schöne Art und Weise tun. Ahsanu amala. Taten ja, aber ahsanu amala. Wie die Schöpfung um uns herum. Wir haben den Himmel dieser Welt erschaffen, wie Masabiha, mit Lampen, damit sind die Sterne gemeint, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ, und wir haben sie zu Wurf geschossen für die Shayatin, für die Satana gemacht. وَعَتَدَنَا لَهُمْ عَذَابِ السَّعِيرِ, und wir haben für die Shayatin, nämlich welche Shayatin? In Tafsir heißt es, dass manche Shayatin, Jinn, versuchen, die sind ja anders als wir, die sind nicht materiell an Erde, aus Erde erschaffen, die sind ja aus Feuer erschaffen und sind darum fliegfähig, also die können fliegen. Und die versuchen dann manchmal in die Himmel rauszufliegen, um etwas aufzuschnappen von dem, was die Engel von Allah an Aufgaben empfangen haben. Damit sie das dann an Menschen weitergeben können und Wahrsager und alle Magier und sowas dann die Menschen in die Irre führen. Und das war ein Problem bei den Arabern, auf die ja der Koran offenbart wurde, dass sie einen großen Glauben an Wahrsagerei hatten. Und das wird hiermit bereinigt, dass nein, diese Sterne, die ihr fallen seht, das ist genauso die Shayatin, mit denen ihr Glauben schenkt. Die eine Wahrheit mit 100 Lügen mischen. Glaubt nicht daran, Schicksal und Bestimmung kommt von Allah allein. Und die Bedeutung von fallenden Sternen, Meteoriten, sagt man glaube ich, ist nicht, dass man sich etwas wünscht oder was ist heute alles, Sternschnuppen, Meteoriten, Allah allein, sowas ähnliches. Ist nicht, dass man sich das so etwas wünscht oder diesem Stern eine Macht beimisst. Das ist eine Schöpfung von Allah und sie hat einen Zweck, nämlich Schmuck dieser Welt am Himmel, den Weg finden. Wir haben die Sterne zu einem Wegweiser gemacht, nachts, wenn man navigiert durch das Meer zum Beispiel. Wir jetzt nicht, aber Navigatoren können das. Und dritter Zweck ist Wurfgeschoss, Vertreibung von Shayatin, die sich anmaßen. Warum werden sie bestraft? Die haben sich nämlich angemaßt, die Grenzen von ihnen zu übertreten. Auch eine Lehre für uns. Moment mal, wenn ihr die Grenzen von Allah übertritt, dann werdet ihr bestraft werden. Seht, diese Schiaten werden auch bestraft, weil sie nicht zufrieden waren innerhalb ihrer Grenzen. Ja, der Mensch will immer mehr. Ich bin nicht zufrieden hier, ich will noch mehr. Ich bin nicht zufrieden, was ich von der gehört habe, ich muss von der auch noch ihre Geheimnisse raushaben. Ich bin nicht zufrieden mit dem, worauf Allah mich programmiert hat, nämlich Ibadah für ihn. Ich will noch mehr, ich maße mir an, mehr zu sein. Die Leute sollen mich auch anbeten, wie Pharaon. Ja, diese Anmaßung aus den Grenzen von Allah immer wieder auszutreten, das ist etwas, was Allah bestraft. Und er sagt, und wir haben für sie eine Strafe der Feuerflamme vorbereitet. Und das ist in Akhira gemeint. Für uns und für diese Shayatin. Ja, die werden gemeinsam versammelt. Ja, die Sterne haben also mehrere Nutzen und sind auch noch schön dabei. Und die Strafe in Akhira. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا Und diejenigen, die den Glauben verweigern, wie Rabbihim, an ihren Herrn, عَذَابُ جَهَنَّمْ Eine Strafe, nämlich die Strafe der Hölle. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Und was für ein schlimmer, wie schlimm ist dieser Ausgang? Wo man doch die Wahl hatte, diesen Ausgang zu vermeiden. Ja, wo man sagt, du hattest so viel Zeit, du hättest doch lernen können, du bist ja intelligent, Allah befragt dich ja nicht mehr, als dass du vermocht hättest. Wenn jemand zum Beispiel echt nicht wusste, dass man fünfmal beten muss, dann wird er nicht danach gefragt. Ja, jeder wird nach seinem Wissen abgefragt werden. Aber guck mal, jetzt beim Abi zum Beispiel, du warst von der 11 bis zu 13 warst du mit uns, du hast Hausaufgaben empfangen, wir haben dich dann wäre aber immer da. Warum bist du durchgefallen jetzt? Wie schlimm ist dein Ausgang? Kann man nicht mehr dazu sagen. Kann man nicht sagen, ja, aber. Nein, du hast die Prüfung nicht bestanden. Und was für ein schlimmer Ausgang für den, der die Chance hatte, die Prüfung gut abzulehnen, der die Warnung vernommen hat. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Und was für ein schlimmes letztendliches Sang. Ida Ulku, jetzt wird die Hölle beschrieben und das auch spezifisch für die Ayat, die in Mekka offenbart wurden, weil die Mekkaner und jeder, der im Unglauben beharrt, auf dem Unglauben oder auf die Unachtsamkeit beharrt, er muss aufgeweckt werden. Das ist eine Warnung darin. Das soll einen nicht so einschüchtern, dass man überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist, sondern das soll einen motivieren, dass nein, ich muss alles tun, um das zu vermeiden. Ich muss alles tun, um das zu vermeiden. Warum zeigt man zum Beispiel in der 6. und 7. Klasse, wo die Kinder anfangen zu rauchen, zeigt man diese ekligen, wir haben das damals gesehen, diese ekligen Filme, wo diese Raucherlunge gezeigt werden und diese komischen Bilder, danach ist dir übel und sagst, oh Gott, wie sah das aus? Warum mutet man Sechstklässlern diese Bilder zu? Da könnten auch die Mütter sagen, nein, Moment mal, mein Kind erträgt das nicht psychisch und er darf nicht diese Bilder sehen. Keine Mutter sagt das, warum? Nein, er soll wissen, wozu das führt, damit er nicht anfängt zu rauchen. Ja, damit er jetzt schon arbeiten kann, damit er das vermeidet. Dann mutet man ihm sogar solche Bilder zu. Und das ist etwas sehr Unwestliches, weil im Christentum gab es, glaube ich, vor 50 Jahren oder so ein Konzil, wo man das Bild der Hölle, das bis dahin im Christentum geherrscht hat, absolut abgeschafft hat. Ja, das Fegefeuer gibt es im Christentum so nicht mehr. Bis vor 50 Jahren gab es das. Aber Fegefeuer, Hölle sind alles sehr verpönte Wörter, was die westlichen Menschen angeht. Und wir haben auch unsere Probleme damit, weil wir auch im Westen aufgewachsen sind. Aber es ist eine Rahma von Allah, aus unserer islamischen Sicht, dass er uns jetzt schon warnt. Weil es gibt sie ja. Wäre es nett von Allah, dass er die Hölle vorbereitet, eine Straflager für die, die nichts wert waren und die im Müll landen müssen, die Verbrennungsanlage, und dann uns erst jemand her und sagt, übrigens, für euch gibt es Strafe, ihr habt ja nichts gemacht. Und das Subhanallah, wieso hast du uns nicht gewarnt? Hätten wir gewusst, hätten wir anders gehandelt. Ja, also was ist uns lieber, dass wir jetzt davon erfahren, auch wenn es hart für unsere Gemüter ist, oder dass wir erst erfahren, wenn es zu spät? Ja, und es ist lieber, dass wir jetzt schon davon erfahren. Ida ulqul fiha, wenn sie darin geworfen werden, nämlich in die Hölle, sami'u laha shahiqan, hören sie von der Hölle ein Geschrei. Allah möge uns bewahren. Und nicht irgendein normales Geschrei. Wisst ihr, gestern war auch, Subhanallah, musste ich auch dran denken, war ein Dars und der Chef ist irgendwie an diese Anlage gekommen und kennt ihr dieses Quietschen, wenn das Mikro zu laut ist? Und man ist so, oh Gott, möge das bitte aufhören, man hält das nicht länger aus. Also man sagt, oh Gott, man wartet nur darauf, dass es aufhört. Und das ist kein Schlimmes, das ist ja keine Lautstärke. Es gibt Lautstärkmaße, die können Menschen töten. Ja, wenn es über eine bestimmte Dezibel wird, das glaube ich gemessen, wenn es darüber hinaus ist, dann stirbt er mit, der erträgt das, die Schallwellen sind zu stark, der Kopf platzt. Und es gibt ja einige Völker, wenn wir im Koran lesen, die wurden mit einem Schrei vernichtet. So ein lautes Geräusch, dass alle tot umgefallen sind. Und die Hölle, und da gibt es jetzt verschiedene Erklärungen, schreit die Hölle selber? Ist das ihr Geräusch? Und das scheint hier wahr zu sein, weil sie bindet sich auch vor Zorn. Oder sind das die Insassen der Hölle, die schon reingebracht wurden, deren qualvolle Geschrei das ist? Allah möge uns bewahren. Und das ist schon schlimm in Dunya, wenn ihr mal im Krankenhaus oder so wart, wenn ein Patient schreit, das ist das Herz zittert dabei. Das, oh Gott, hilf ihm, mach was, das Geschrei muss aufhören. Geschweige denn, dass man Geschrei von solchen hört, die schon zu Tode erschöpft sind und keinen Ausweg mehr kriegen. Und dann noch schreien. Allah möge uns bewahren. Und wenn sie dort reingeworfen werden, dann hören sie ein Geschrei. Shahira ist wörtlich der erste Laut des Esels. Ein Esel macht ja IA. Und ist ja ungemein, wenn ihr Esel schon mal in der Nähe erlebt habt. Das ist sowas von belästigend, dieses Geschrei vom Esel. Man sagt im Koran ja auch, die verhassteste aller Stimme ist die Stimme des Esels. Ja, weil die so, Gott, geht direkt in den Kopf rein und so laut und hat überhaupt keinen Nutzen. Du lernst nichts davon, ist einfach nur von so einem dummlichen Wesen. Das Esel ist ja ein dummes Tier. Also ein Lauftier hat es seinen Nutzen, aber Esel ist ja Symbol für Dummheit.
ne?
Ja, kann bitte nur diese Schnitte nachmachen, das wäre natürlich angemessen, aber dieses I, das ist Shahiqa. Also unangebracht, unbelästigend. Und das von der Hölle. Allah möge uns bewahren. Sami'u laha Shahiqa, wa hiya taqul, und wie wird die Hölle sein? Sie brodelt, sie kocht über. Sie brodelt und kocht über. In Tafsir heißt es, so wie man einige Körner in kochendes Wasser reintut und dann diese Körner springen und brodeln, das ist Taqur. Wo hier Taqur? Allah möge uns alle vor der Hölle bewahren. Takadu tamayyizu min al-ghayz, fast birst die Hölle, fast platzt sie, und in Tafsir heißt es als Gleichnis, so wie eine Schlange, wenn sie sich windet und man denkt, die fällt gleich auseinander, weil die sich so sehr krümmt und windet, aus Wut oder wenn man sie festhält, so wird die Hölle sein. Sie ist so voller Wut. Über wen? Über die, die in sie reinkommen. Allah möge uns bewahren. Über die, die so unachtsam und so anmaßend und so vergesslich trotz aller Warnungen waren, dass sie, obwohl alle Wege offen waren, ihren Weg trotzdem in die Hölle gemacht haben. Über diese Unachtsamkeit wird die Hölle, geschweige denn Allah, subhanahu wa ta'ala, so reib, reib ist Zorn, wo das Blut auffällt. Sie wird so wütend sein, dass was passiert, sie fällt fast auseinander. Tamayyazu, eins vom anderen weg. Aber passiert nicht, fast. Ja, das ist schon so furchterregend, wenn ihr jetzt etwas seht. Allah bewahre, kennt ihr diese Djinn-Geschichten manchmal, obwohl das ein anderes Thema dann fallen. Egal, eine Schlange, stellt euch mal eine Schlange, die sich so windet. Eine normale Schlange ist schon schlimm. Aber eine, die sich so windet, kriegt man noch mehr Angst, dass, oh Gott, nicht, dass ein Teil auf mich drauf fällt. Nicht, dass ich auch was damit zu tun kriege. Ja, also das erhöht noch diesen Panikmoment, diese Schrecken, den wir alle vor der Hölle haben müssen, weil wir sonst nicht gewarnt sind. Weil wir uns sonst nicht festhalten. Ja, wir brauchen eine gewisse Warnung, damit wir uns selbst ein bisschen kontrollieren können. Takadu tamayyizu min al-ghayz, fast birst sie wegen Zorn. Kullama ulqiya fiha fawjun, jedes Mal, wenn in ihr eine große Schar von Glaubensverweigerern, von unachtsamen Menschen hineingeworfen wird, was passiert? Und das ist hier jetzt die Gerechtigkeit von Allah. Was passiert? Die Wächter der Hölle fragen sie, die Wächter der Hölle, und die werden an einer anderen Stelle im Koran, habe ich gerade versucht, die Eier zu finden, habe ich nicht gefunden, im letzten Drittel vom Koran. Das sind diese Riladun, Shidadun, La Ya'asun Allah Ma Amarahum. Das sind diese harten, festen, rauen Engel, die Allah nicht ungehorsam sind. Das heißt, wenn du sie fragst, oh Malik, gib uns ein bisschen von Trinken von den Ahle Dinner, sagt er, gehorche nur Allah. Der wird nicht so ein barmherziger Engel, der sagt, okay, komm, ich schieb ein bisschen Essen oder Trinken rüber, ich vermittle irgendwie. Der ist nur Wächter der Hölle, der passt auf, dass keiner unnötig rein und keiner unnötig rausgeht. Riladun, Shidadun, harte Söldner, harte Soldaten, die nur dafür da sind, dort Wache zu stehen. Allah bewahre. Ein Gefängnis, nicht nur Gefängnis, sondern ein Gefängnis mit Wache davor. Und das noch Engel, Malaika. Und diese Engel, Wächter, fragen dann diese große Schar, die da reingeworfen wird, das ist zu euch kein Warner gekommen? Wie kann es denn sein, dass jemand, der gewarnt worden ist, hier noch landet? Wie kann es denn sein, dass jemand, der von Allahs Worten gehört hat, dann noch sich nicht mindestens so weit versucht zu ändern, dass er wenigstens in die unterste Stufe von Allahs Barmherzigkeit kommt? Oder Allah ihm die großen Sünden vergibt? Wie gestern der Sheikh hat auch einen Hadith erzählt, dass es wird ein Mann gebracht, der wird 99 Schriftrollen haben von Sünden. Und jede so lang, wie der Blick reicht. Also Sünden, Sünden, Sünden. Und er wird sagen, okay, das war's jetzt. So viele Sünden, das ist mein Ende. Und Allah wird sagen, hast du nicht eine gute Tat? Wie darf er die guten Taten aussehen? Und er wird sagen, nee, so viele gute Taten, ich habe keine gute Tat. Und Allah wird sagen, doch, es wird ein kleines Papier gebracht werden, wo sein La ilaha illallah draufsteht. Und es wird in die andere Waagschale getan und die wird schwerer sein. Und ein Mensch, der noch nicht mal das leisten konnte, aufrichtig mal wirklich zu sagen, nichts ist anbetungswürdig außer Allah. Aufrichtig. Es geht um die Aufrichtigkeit. Dieser Mann war anscheinend aufrichtig. Das war keine Labertasche, würde ich mal sagen, auf gut Deutsch. Das war nicht jemand, der sagt, ja, ja, la ilaha illallah. Ja, ja, bismillah, bismillah. Mashallah, mashallah, istaghfirullah. Und dann weitermachen. Nicht Gerede. Du kannst taubstumm sein und du kannst trotzdem aufrichtig sein. Und du kannst reden und reden. Und trotzdem, was sagt Allah über die Munafiqin? Sie werden in der untersten Stufe vom Feuer sein. Unter den Glaubensverweigerern sogar. Obwohl sie ja äußerlich Muslime waren. Aber die waren so unaufrichtig und so falsch und so zweigesichtig, dass Allah sagt, nicht mal bei den Glaubensverweigerern dürft ihr sein. Unterste Grund der Hölle. Fid Dark al-Asfal. Jedes Mal, wenn in ihn eine Schar reingeworfen wird, fragen sie ihre Wächter, ist denn zu euch kein Warner gekommen? Und jetzt sagen sie, jetzt geben sie es endlich zu. Jetzt sagen sie die Wahrheit und sie haben ganze Leben gelogen, wo noch Zeit war, Wahrheit zu sagen. Qalu, dann sagen sie, bala, doch. Und das ist diese Gerechtigkeit von Allah. Keiner kommt in die Hölle, ohne dass ihm vorher die Wahrheit klar gemacht wurde. Und die geben das selber hier zu. Doch, ein Warner war da, wir wussten eigentlich, was die Wahrheit ist. Aber, was war unsere Reaktion? Qad ja'ana nadhirun, zu uns kam ein Warner, fakadzabna, wir haben ihn geleugnet, waqulna, und wir sagten, ما نزل الله من شيء. الله hat gar nichts herabgesandt. Das ist alles nur Gerede, Ammenmärchen. Das sind alles so Geschichten, wie die Araber der Jahiliyyah auch sagten, wie wir manchmal auch mit dem Koran umgehen, als ob es nur Geschichten wären. Gute Nachtgeschichten, ah, das passiert ja mit Qiyama, nun ist das gruselig und am nächsten Tag leben wir genauso wie vorher. Ja, nur für diesen Kick lesen wir diese Sachen, als ob wir nichts damit zu tun hätten. Doch, ein Warner kam zu uns und wir sagten, Allah hat nichts herabgesandt, in entum illa fi dhalalin kabir, ihr seid wahrlich, zu den Warnern haben sie das gesagt, zu den Propheten oder jeder andere Warner, der zu ihnen kam, ihr seid wirklich einen großen Irrtum. Das ist ganz falsch, was ihr macht. Ihr seid so extrem. Fünfmal beten im 20. Jahrhundert. Hijab tragen, sieht aus wie eine Mittelalterfrau. Das ist Ninja-Gehabe, was du machst. Wie kannst du dein Gesicht bedecken? Ja, ihr seid wirklich einen großen Irrtum. Guck mal, alle machen was anderes und du machst alleine deine Gebete da. Du bist im Irrtum. Mach doch so wie die anderen marokkanischen Frauen. Eid-Gebet, Jumma-Gebet. Was soll dieses fünfmal? Das ist viel zu viel. Hatsch, du bist 20, willst schon Hatsch machen? Das ist großer Irrtum. Du solltest Hatsch machen, wenn du schon alt bist. Ja, also die Gutes tun, sind im Irrtum. Und die Falsches tun, die setzen den Trend. Die sind Trendsetter. Die sagen, was Wahrheit und was falsch ist. Und die übernehmen das auch noch. Warum? Weil wir den Dien nicht lernen. Wahrlich, ihr wart nur in einem großen Irrtum. Sie haben also quasi den Spieß umgedreht, anstatt in Lebzeiten schon zuzugeben, dass ja, wir sind falsch, aber ich krieg's nicht hin, mich zu ändern. Das belohnt Allah dann sogar. Guck, die waren schwach, die haben es wenigstens zugegeben. Aber den Spieß auch noch umzudrehen. Jemand sagt dir eine Wahrheit, Schwester, du lässt das wirklich zu viel. Und dann noch sagen, ach Quatsch, du bist doch selber so ein Lästerbacke. Ja, so reden wir miteinander. Du lässt das doch selber so viel. Direkt umdrehen. Warum? Moment, einen Moment zuhören, auch wenn sie es vielleicht streng gesagt hat. Auch wenn es vielleicht unpassend war. Einen Moment in sich reingehen und sagen, vielleicht hat sie recht. Vielleicht war das echt nicht so passend. Weil besser, ihr hört eine Anklage zu viel, als eine Anklage zu wenig. Ein Mensch kann sich nicht ändern, wenn er keine Kritik vertragen kann. Und natürlich muss Kritik immer angebracht sein. Es wäre nicht angebracht, wenn ihr jetzt einem Alim, einem Scheich, vor allen Leuten sagt, hier Scheich, du hast da einen Fehler gemacht. Das ist Respektlosigkeit. Jemand zu kritisieren, ist nicht gleichzusetzen mit Respektlosigkeit oder mit Bloßstellen von Schwestern. Das ist was anderes. Aber wir selber müssen für uns ertragen können, dass wir leider nicht perfekt sind. Dass wir doch nicht so toll sind, wie wir vielleicht von uns selber glauben. Diesen Gedanken muss jeder von uns ertragen. Er sollte ihn bei sich tragen, diese Gedanken. Und dann auch besser mit Dingen umgehen, die er vielleicht noch nicht weiß. Und ich sage, nee, das ist großer Irrtum. Ich habe das ganz anders gelernt. Einen Moment in sich reingehen und prüfen, ist das wirklich etwas, worauf ich beharren darf. Wahrlich, ihr wart in einem großen Irrtum. Und sie geben dann schließlich ihren Irrtum zu. Das war jetzt der erste Teil, das war Tafsir. Eigentlich wollte ich noch diesen Exkurs machen, näher eingehen. Ich möchte euch aber lieber, weil die anderen Punkte kann ich nachher auch abdecken, jetzt lieber, inshallah, ich weiß, ihr seid müde, aber reicht, inshallah, wir machen auch da auf, dann ein bisschen Durchzug. Jetzt ist Zeit, diese Vokabeln, inshallah, zu lernen, weil danach ist Gebet, dann Essen. Zwischendurch würde ich euch trotzdem empfehlen, nochmal einen Blick drauf zu werfen, die Vokabeln nochmal zu erfrischen. Ja, jetzt ist Lernzeit bis halb. Jetzt lernt ihr die Vokabeln, indem ihr sie so oft wie möglich lest.